Ich habe heute ein Thema auf unserem Herzen und ich mache weiter in der Predigtreihe Lasst uns bauen. In dieser Predigtreihe sprechen wir darüber, wir schauen uns das Buch von Nehemia an im Alten Testament und wir sprechen darüber, wie wir alle dazu eingeladen sind, mit Gott gemeinsam sein Reich zu bauen. Und für diejenigen, die noch nicht so am Start waren bis jetzt, und nicht so wissen, was ist Nehemia, wo ist Nehemia, möchte ich ein bisschen die Geschichte erzählen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, dass ihr ein bisschen so eine Background-Story habt von dem, was ich heute Abend euch erzählen werde. Und zwar haben wir uns in den letzten Wochen dieses Buch im Alten Testament angeschaut. Wenn ihr in eure Bibel geht, ins Inhaltsverzeichnis, dann irgendwo in der Mitte ist das Buch Nehemia. Und das ist in einer sehr interessanten und bedeutsamen Zeit vom Volk Israel geschrieben. Das Volk Israel war das Volk, das von den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob entstanden ist und mit dem Gott zusammenarbeiten wollte, um alle Völker dieser Erde zu segnen. Und dieses Volk war dazu eingeladen, mit Gott zu leben, das haben sie aber nicht gemacht. Die haben alles anders gemacht, als Gott es gesagt hat und irgendwann hat Gott ihre Sünde bestraft, sodass Gott ein Volk geschickt hat, das sie erobert und in die Gefangenschaft mitnimmt. Das waren die Babylonier. Und in dieser Geschichte steigen wir an einem Punkt ein, nachdem das Volk Israel schon seit Jahrzehnten in der Gefangenschaft war und die ersten Leute die Möglichkeit haben, zurückzugehen in ihr Heimatland und das wieder aufzubauen. Und ganz am Anfang, wenn ihr das Buch lest, lesen wir davon, wie Nehemia, der ein Beamter beim persischen König ist, mitbekommt, wie Jerusalem eine Ruine ist. Und als er das hört, ist er so bewegt, dass er anfängt zu beten und eine lange Zeit sich zu nehmen, um Gott um eine Möglichkeit zu bitten, dass er was dagegen tun kann. Und er bekommt die Möglichkeit, zurückzugehen und er bekommt Geld vom König und Männer, um diese Mauer wieder aufzubauen. Also das ist die Geschichte, in der wir drin sind. Vor 2 Wochen hat Benji darüber gesprochen, wie Nehemia alle Leute dazu überzeugt hat, zusammen, gemeinsam an der Mauer zu bauen. Und dann hat er so eine ewige Liste von Namen vorgelesen, von den Leuten, die alle zusammen gebaut haben. Und das Besondere waren, das waren sehr verschiedene Menschen. Das waren Reiche, Arme, Mittelklasse, Oberklasse, Unterschicht. Jeder war am Start. Jeder war am Start und hat die Mauer gebaut. Und er hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten, wenn wir etwas für Gott tun. Und am Ende von diesem Kapitel 3, über das er gesprochen hat, war die Mauer bis zur halben Höhe fertig. Letzte Woche hat Marius weitergemacht und den nächsten Teil der Geschichte in Kapitel 4 behandelt, wo wir gesehen haben, dass wenn wir gemeinsam anfangen, an etwas zu arbeiten für Gott, dass es Angriffe geben wird, dass es Widerstand geben wird. Und wir sehen, wie die eigentlich richtig motiviert sind, aber die Feinde um Jerusalem herum sich zusammentun, um sie anzugreifen. Und auch in diesem Kapitel halten die Leute so krass zusammen, dass sie auf die Lösung kommen, dass die Hälfte der Leute arbeiten und die andere Hälfte warten und sind bereit, um zu kämpfen. Und heute werde ich in Kapitel 5 einsteigen. Und wir werden sehen, wenn wir das Kapitel lesen, ich werde mit euch durch das ganze Kapitel gehen, euch zeigen, was wir daraus mitnehmen können und dann zeigen, was Jesus dazu sagt und was es mit unserem Leben heute zu tun hat. Das ist so mein Plan heute Abend. Auf jeden Fall, wenn wir in dieses Kapitel gehen werden, dann werden wir sehen, dass die größte Gefahr für den Bau nicht Angriffe von außen sind, sondern Konflikte von innen. Die größte Gefahr für den Bau von Gottes Reich und hier von der Mauer ist es nicht, dass Leute von außen die Stadt erobern wollen, sondern dass Personen, die eigentlich zusammenarbeiten wollen, im Streit sind. Wir werden sehen, wie Nehemia, der hier der Statthalter ist, von einem zwischenmenschlichen Problem erfährt, das sofort seine ganze Aufmerksamkeit hat und auf das er sofort reagieren muss. Und wenn wir uns anschauen, wie Nehemia auf dieses Problem reagiert, werden wir ein sehr wichtiges Prinzip von Gott sehen können, wenn es darum geht, etwas für Gott zu tun. Und zwar werden wir sehen, was Priorität hat. Wir werden sehen, dass Menschen wichtiger sind als Mauern. Und das ist heute Abend mein Thema. Menschen sind wichtiger als Mauern. Wenn ihr eine Bibel habt, dann geht mit mir in Nehemia 5. Ich werde vorlesen, ihr könnt hinten mitlesen. Und ich werde euch dann ein bisschen was zur Geschichte sagen. Hier steht, nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Okay, ich möchte euch ein bisschen... Ich lese noch nicht so schnell weiter. Ich mache ein bisschen Pause hier bei Vers 5 und will euch erklären, was hier passiert. Und zwar sehen wir, dass diese ganzen Leute, die zusammenarbeiten, dass hier ein ganz großes Problem da ist. Und zwar die einfachen Menschen aus dem Volk, die ärmeren Leute, kommen zu Nehemia und sagen ihm, dass sie ausgenutzt werden, dass sie unterdrückt werden und dass sie so sehr leiden, dass sie an diesen Punkt kommen, wo sie sich beschweren müssen. Das sind die einfachen Leute, die nicht genug zu essen haben, die ihren Besitz verkaufen mussten, um Essen zu haben, die Schulden aufnehmen mussten, um Steuern zu bezahlen und in Extremfällen mussten die sogar ihre Kinder als Sklaven verkaufen. Und das haben sie nicht an irgendwelche fremden Leute gemacht, sondern das waren die Leute, mit denen sie gemeinsam an der Mauer gebaut haben. Weil sie keinen Ausweg mehr hatten, mussten sie ihre Kinder als Sklaven verkaufen. Und dann kommen diese armen Leute und beschweren sich bei Nehemia, weil sie einfach nicht mehr können. Als ich das gelesen habe, hat mich das ein bisschen so an die Bauernproteste erinnert. Die Bauern, die einfach nicht mehr können, weil das System so ungerecht ist und sie so hart ausgenutzt werden. Außer, dass es noch viel schlimmer war. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in der Gemeinde und ihr habt eure Kinder an den anderen, der auch in der Gemeinde ist, verkauft. So, okay, da läuft so richtig was falsch. Dort ist ein riesiges, krasses Problem, das gelöst werden muss. Und die Reichen im Volk, die haben einfach wahrscheinlich so getan, als wäre, ja, der hatte kein Geld, ich tue dem ja was Gutes. Ich kaufe dem seine Kinder ab. Also das ist ein Riesenproblem gewesen in diesem Volk, das jetzt zu dieser Beschwerde führt, wo ein Konflikt zwischen Menschen da ist, die eigentlich alle gemeinsam an einem Projekt arbeiten sollten. Als ich das so gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum ist Nehemia, der ja der Statthalter war, so eine große Sache nicht aufgefallen? Warum ist ihm das nicht aufgefallen, dass so eine Ungerechtigkeit da abgeht und die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, nicht das haben, was sie zum Leben brauchen. Und es steht zwar da nicht dort, aber ich kann mir vorstellen, dass der Grund war, dass Nehemia so in seinem Mauerbaumfilm drin war, dass er die Menschen aus den Augen verloren hat. Dass diese Mauer seine ganze Aufmerksamkeit eingenommen hat und er die Menschen und ihre Bedürfnisse nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, in der wir alle stehen, wenn wir anfangen, etwas für Gott zu tun. Dass wir nur noch die Sache sehen, die wir machen, aber den Menschen nicht mehr sehen. Dass wir das, was der Mensch als Grundbedürfnis hat, aus den Augen verlieren, weil wir so drin sind in der Sache, die wir für Gott machen. Das kann in den verschiedensten Bereichen passieren. Das kann hier bei der Predigt passieren. Ich predige einfach nur, um Informationen rauszuhauen und ich mache mir keine Gedanken über die Menschen, ihr, die ihr mir zuhört und was ihr braucht. Oder wir spielen im Lobpreis und wir schauen, dass die Musik so krass ist, aber wir verlieren den Menschen, für den wir eigentlich dienen wollen aus dem Auge. Oder viele andere Sachen. Wir kommen in die Gemeinde nur für uns selbst und verlieren die Menschen um uns herum, mit denen wir in Gemeinschaft leben sollten, aus dem Auge. Ich glaube, das ist eine Gefahr, in der wir alle im Leben stehen, dass wir Menschen aus den Augen verlieren. Das Wichtigste. Wenn wir jetzt weiterlesen werden, werden wir sehen, dass Nehemias Reaktion uns zeigt, uns ein Beispiel davon gibt, wie wir mit dem Dienst für Gott umgehen sollten. Wir werden sehen, dass Menschen wichtiger sind für Nehemia als diese Mauer. Und das, was wir machen, nicht das Wichtigste ist, sondern wie wir es machen. Und wie wir dabei mit den Menschen umgehen, mit denen wir es zusammen machen und die um uns herum sind. Wenn wir jetzt weiterlesen werden, werden wir sehen, wie Nehemia reagiert. Und ich glaube, dass seine Reaktion ein Beispiel für uns sein kann, wie wir in unserem Leben Menschen über das stellen, was wir machen. Wie wir Menschen über Mauern stellen. Und wie wir auf ungerechte Situationen, auf Unfrieden, auf Konflikte in unserem Leben reagieren können. Und ich glaube, dass wir hier seine Reaktion sehr gut als Muster nehmen können, wie wir Menschen über Mauern stellen. Ich will weiterlesen in Vers 6. Hier steht, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich bleibe hier stehen. Da wurde ich sehr zornig. Was passiert ist, Nehemia hört sich das an und ihm fällt auf, Alter, da läuft richtig was schief. Das ist nicht richtig, was dort abgeht mit den Leuten, mit denen ich gemeinsam arbeite. Und er wird zornig. Er fühlt mit den Leuten, er sieht, dass sie ungerecht behandelt werden und er wird zornig darüber, dass Ungerechtigkeit in seinem Volk abgeht. Die erste Sache, wie wir Menschen als Priorität haben, ist, fühl mit dem Leid anderer. Das ist der erste Punkt, den ich heute Abend für euch habe. Fühl mit anderen Leuten mit. Frag dich, wie fühlt sich der andere? Du kannst weiterschalten, das ist mein erster Punkt. Ja. Für alle Leute, die mitschreiben, habe ich die Punkte am Start. Die haben mir gesagt, es hilft anscheinend, dass ihr besser mitschreiben könnt. Fühl mit dem Leid anderer. Für Nehemia ist dieses Problem so groß, dass er sofort seine ganze Aufmerksamkeit hat. Dieses Problem ist so groß, dass er alles andere ausblendet und sein ganzer Fokus auf diesem Problem liegt, weil er diese Ungerechtigkeit sieht und es löst einen inneren Zorn in ihm aus. Als ich das gelesen habe, hat mich das an das erste Kapitel erinnert, wie Nehemia darauf reagiert, dass seine Stadt in Ruinen liegt. Wie er traurig wird. Nehemia ist ein Mann, der mitfühlt mit der Situation von seinem Volk. Ihn lässt es nicht kalt, was andere Menschen erleben. Ihn lässt es nicht kalt, wie es anderen Menschen geht. Und ich glaube, wir können uns dann ein Beispiel nehmen, wenn wir in unser Umfeld schauen. Denk mal an die Menschen um dich herum. Denk mal an die Beziehungen in deinem Umfeld. Und frag dich, was macht dich zornig? Was löst Schmerz oder Leid in dir aus? Was fühlst du, wenn du Ungerechtigkeit siehst? Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir fühlen, dass wir unseren Gefühlen erlauben, auf Ungerechtigkeit zu reagieren. Da können unsere Gefühle sehr hilfreich sein, uns zu zeigen, was falsch läuft. Und bei Nehemia führt es dazu, dass er weiß, dass es keinen Sinn macht, jetzt die Mauer weiterzubauen, ohne sich um die Grundbedürfnisse von diesen Menschen zu kümmern, für die er eigentlich diese Mauern baut. Was bringt ihm die Mauer, wenn die Leute verhungern? Und deshalb geht er hin und lässt sich von dieser Situation innerlich bewegen. Also deine Gefühle können dir helfen, Probleme in deinem Umfeld zu identifizieren. Manchmal können eure Gefühle aber auch falsch sein. Deshalb ist es sehr wichtig, die nächste Sache zu machen, die Nehemia hier auch macht. Und zwar steht in Vers 7, ich dachte gründlich über alles nach. Also nachdem er zornig wird, er hört diese Ungerechtigkeit, stelle ich mir vor, dass er nach Hause geht und erstmal sich an seinen Tisch setzt und nachdenkt. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube, das ist die zweite Sache, die wir machen müssen. Wenn du ein Problem in deinem Umfeld siehst, dann denk nach. Denk erstmal nach, was du machen kannst. Denk darüber nach, ist mein Gefühl überhaupt richtig oder täuschen mich meine Gefühle? Nehemia handelt hier nicht direkt in seinem Zorn und geht hin und haut alle Leute, die hier die großen Fehler machen, sondern er geht nach Hause und er denkt nach. Wenn dich etwas zornig macht, dann denk erstmal nach. Aber dann, wenn du dich ein bisschen beruhigt hast und nachgedacht hast, dann kommt auch der Moment, wo du handeln sollst. Und das sehen wir hier auch bei Nehemia. Nachdem er zornig war, nachdem er nachgedacht hat, und hier steht nicht, dass er sich beruhigt hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er sich beruhigt hat, fängt Nehemia an zu handeln und diese Ungerechtigkeit zu konfrontieren. Vielleicht hätte es gar nichts gebracht, wenn er zu allen Leuten hingegangen wäre und die alle angeschrien hätte und die Sklavenhändler gehauen hätte. Das hätte nichts gebracht vielleicht. Aber jetzt, nachdem er nachgedacht hat, wusste er, was er macht. Ich möchte euch die nächsten Verse vorlesen, ab Vers 7. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Und ich berief ihretwegen eine große Versammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Okay, nachdem Nehemia nachgedacht hat, geht er jetzt zu den Leuten hin und stellt sie zur Rede. Er konfrontiert sie und sagt, das, was ihr macht, ist falsch. Das, was ihr macht, ist ungerecht. Ist es denn nicht schlimm genug, dass unser ganzes Volk zu Sklaven gemacht wurden? Und jetzt sind wir wieder frei und ihr macht euch wieder zu Sklaven? Und er geht so richtig in diesen Konflikt rein, um Frieden zu schaffen. Die dritte Sache, die wir machen müssen, wenn wir Menschen über Mauern stellen, ist, wir müssen Ungerechtigkeit konfrontieren. Konfrontiere die Ungerechtigkeit. Nehemia unterbricht hier seinen Mauerbau und konzentriert sich ganz auf das Problem. Er ruft die führenden Männer zusammen, die Leute, die das Geld haben, die Leute, die den Einfluss haben, und er riskiert, dass sie sich gegen ihn wenden, dass sie ihr ganzes Geld aus diesem großen Projekt rausziehen und sagen, okay, wenn du das nicht willst, dann wollen wir dich nicht mehr als Statthalter, geh wieder zurück zu deinem persischen König. Aber ihm ist die Gerechtigkeit so wichtig, dass er das ganze Projekt riskiert und die führenden, einflussreichen Männer zur Rede stellt. In seinem Handeln wird sichtbar, dass die Menschen, mit denen er arbeitet, die größte Priorität haben. Und ich glaube, das muss auch in unserem Handeln sichtbar werden. Wenn wir etwas für Gott tun, muss sichtbar werden, dass Menschen die oberste Priorität haben. Ich möchte weiterlesen in Vers 10, sagt dann Nehemia, auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Dann schüttelte ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug, und sagte, genau so soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Ziemlich dramatischer Typ, der Nehemia. Alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Also das, was Nehemia hier macht, das trägt Früchte. Dadurch, dass er diese Ungerechtigkeit konfrontiert und den Leuten zeigt, so wie er handelt, ist falsch. Und indem er als Vorbild vorangeht, in Vers 10 lesen wir, dass er selbst die Leute nicht ausbeutet, dass er die Leute freigekauft hat, dass er ihnen Getreide geliehen hat und nichts zurück will. Er geht als Vorbild voran und er lebt das, wozu er die anderen auffordert. Und das zeigt Wirkung, sodass die anderen Leute genau das Gleiche machen wie Nehemia. Die gehen hin, geben die Kinder zurück, die sie als Sklaven gekauft haben. Die erlassen die Schulden, geben den Leuten ihre Häuser und ihre Felder zurück, sodass wieder Frieden da ist und jeder seine Grundbedürfnisse erfüllt hat, damit sie wieder gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Was mir hier in diesem Text aufgefallen ist, ist, dass Nehemia das, wozu er die anderen auffordert, selbst lebt. Dass er als Vorbild vorangeht. Ich glaube, das ist so wichtig für uns in allem, was wir für Gott tun. Es ist sehr leicht, ein Problem zu sehen und das Problem zu konfrontieren. Aber worauf es am Ende ankommt, ist, ob ich durch mein Leben diesem Problem begegne. Ob mein Leben ein Beispiel dafür ist, wie Gerechtigkeit in mein Umfeld reinkommen kann. In Vers 14 bis 19 werden wir weiterlesen, was er noch alles gemacht hat. Hier steht, 12 Jahre war ich Statthalter der Provinz Juda, vom 20. bis zum 22. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. In dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf alle zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Was er gemacht hat, ist, er hat seinen Lohn nicht genommen, weil er wusste, es ist mir wichtiger, dass die Menschen was zu essen haben, als dass ich noch mehr Geld habe. Meine Vorgänger hatten sich am Volk bereichert. Sie hatten nicht nur Brot und Wein von ihnen verlangt, sondern zusätzlich noch 40 Silberstücke pro Tag. Auch ihre Mitarbeiter beuteten das Volk aus. Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Ich setzte meine ganze Kraft daran, beim Bau der Stadtmauer von Jerusalem mitzuhelfen. Und auch alle Männer, die für mich arbeiten, waren beteiligt. Keiner von uns kaufte für sich selbst Land. Also sein Beispiel geht weiter. Er hilft diesen Leuten, indem er selbst mitarbeitet. Er ist nicht nur der große Chef, der den allen sagt, hier und da musst du die Mauern bauen, stell dich dahin und bau die Mauer auf, sondern er ist selbst da drin und baut die Mauer und verlangt in der ganzen Zeit keinen Lohn für sich selbst und er bereichert sich selbst nicht. Sein ganzes Interesse ist bei den Menschen, denen er dient. An meinem Tisch waren regelmäßig 150 führende Juden zu Gast, dazu alle, die aus den umliegenden Völkern zu uns gestoßen waren. Jeden Tag ließ ich ein Rind, 6 der besten Schafe und viel Geflügel schlachten und zubereiten. Das hat so meine Diät inspiriert, wie ich essen soll. Der schlachtet jeden Tag seine vielen Tiere. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen bereitgestellt. Daran sollten wir uns nicht unbedingt ein Beispiel nehmen. Für die Kosten kam ich selbst auf. Trotzdem verzichtete ich auf die zusätzlichen Abgaben, die mir als Statthalter zustanden, denn das Volk musste für den Bau der Stadtmauer schon genug aufbringen. Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dieses Volk getan habe. Nehemia ist ein Typ, der richtig authentisch das macht, was er sagt. Er lebt genau das, wozu er die anderen Leute auffordert und er zeigt durch sein Leben, dass ihm die Menschen wichtiger sind als die Mauer, die sie bauen. Und dass er die Menschen im Blick hat und er sich bewusst ist, er baut diese Mauern für die Menschen. Und er entscheidet sich deshalb nicht, das Geld zu nehmen, das ihm eigentlich zustehen würde, und er geht und macht sich selbst schmutzig und fängt an, an der Mauer zu arbeiten, um dieses Projekt für die Menschen voranzubringen. Und durch dieses ganze Verhalten bringt er Frieden in diesen Konflikt von seinem Volk, wo Menschen ausgebeutet werden. Und dadurch stellt er wieder die Beziehungen her und schafft eine Grundlage dafür, dass die Mauer weitergebaut werden kann. Bauen im Streit ist für uns Christen keine Option. Wir können nicht denken, ich mache was für Gott, aber ich bin im Streit mit jemand anderem. Wir können nicht sagen, ich mache das alles für Gott, aber ich habe nur mich selbst und nicht den Menschen, dem ich eigentlich dadurch diene, im Blick. Als ich die ganze Geschichte gelesen habe, hat mich das an etwas erinnert, was Jesus zu sagen hat. Und ich möchte mit euch in Matthäus 5 gehen. Das ist die Bergpredigt, wo Jesus zu dem gleichen Thema was sehr Wichtiges sagt. Hier steht: Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Für Jesus hat der Dienst immer eine Reihenfolge. Für Jesus gibt es eine Prioritätenliste. Und zwar sagt er, bevor du etwas für Gott tust, geh hin und versöhn dich mit dem, der etwas gegen dich hat. Bevor du anfängst, groß etwas für Gott zu machen, fang an, in deiner Familie in Frieden zu leben. Gott möchte, dass wir zuerst unsere Beziehungen in Ordnung bringen, bevor wir anfangen, etwas für ihn zu tun. Er möchte erstmal, dass wir in eine richtige Beziehung zu ihm kommen und zu anderen Menschen. Das ist auch das, was Jesus mit dem wichtigsten Gebot zeigt: Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so die Grundlage für alles andere, was wir machen. Und wenn das dann in Ordnung ist, dann ist das die Grundlage dafür, dann ist das das Fundament für jede Mauer, die wir draufbauen wollen. Aber wenn Konflikte aufkommen, dann muss es sofort unsere ganze Aufmerksamkeit haben, dass wir die lösen, dass wir Frieden schaffen. Gott hasst es, wenn wir Dinge für ihn tun, aber Ungerechtigkeit und Streit in unserem Leben ignorieren. Und deshalb fordert Jesus uns auf, die gleiche Prioritätenliste zu haben und mit der gleichen Einstellung an die Arbeit zu gehen. Ich habe mich gefragt, warum will Jesus eigentlich, dass wir so leben? Warum will Jesus, dass wir hingehen und diese harten Gespräche mit Menschen haben, wo wir Konflikte lösen müssen? Warum ist Jesus das so wichtig, dass er sagt, hör mit allem auf, was du machst, lass es stehen und versöhn dich zuerst? Und wenn ich mir so die Bibel anschaue, dann ist die Antwort darauf, weil Jesus das Beste für uns will. Weil das die beste Art ist zu leben. Das, was ein gutes Fundament für alles in unserem Leben ist, sind Frieden und funktionierende Beziehungen, wo wir nicht in Streit miteinander leben, sondern wo wir zusammenarbeiten können und niemand den anderen ausbeutet. Es gibt nichts Schlimmeres im Leben als Streit und Unfrieden. Es gibt nichts Schlimmeres, als so zu tun, als wäre ein Konflikt nicht da und du weißt, du solltest dieses Gespräch haben. Und selbst wenn du dich voll ertränkst in Arbeit, das wird dieses Problem nicht lösen. Du kannst 100 Mauern bauen und es bringt gar nichts, wenn du keinen Frieden mit deinen Mitmenschen hast. Und du wirst auch keine Ruhe haben. Du wirst in allem, was du tust, keine Ruhe haben, weil du weißt, dein Leben ist nicht in Ordnung. Und deshalb lädt uns Jesus zu dieser Art zu leben ein, weil er will, dass wir frei sind. Weil er will, dass wir ein friedliches Leben haben, wo alles an seinem Platz ist. Jesus hat uns gezeigt, wie so ein Leben aussieht. in seinem eigenen Leben. In seinem eigenen Dienst war Jesus immer zuerst auf Menschen fokussiert. Als er Ungerechtigkeit gesehen hat, hat er das konfrontiert. Er hat alles dafür getan, damit Menschen die Möglichkeit bekommen, in Frieden zu sein. Und er hat uns gezeigt, wie wir unsere Beziehungen in Ordnung bringen können. Und heute lädt er uns als seine Freunde ein, mit ihm gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Heute lädt er uns ein, dass wir Menschen mit Gott versöhnen und mit untereinander und ihnen den Weg zu einem erfüllten Leben zeigen. Und die Grundlage dafür ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott und zu anderen in Ordnung bringen. Gott lädt uns ein, in diesem Projekt mitzuarbeiten, wo Menschen wichtiger sind. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Erfüllenderes und nichts Besseres im Leben, als ein Freund von Jesus zu sein, mit Jesus zu leben, so zu werden wie er und die Dinge zu tun, die er getan hat. Es gibt nichts Schöneres, als für andere zu leben, als Konflikte zu lösen, den eigenen Komfort aufzugeben und anderen Menschen zu dienen. Für so eine Art von Leben sind wir geschaffen. Deshalb fühlt sich auch alles andere, wo wir versuchen, uns selbst zu verwirklichen, nicht wirklich erfüllend an. Nur so oberflächlich erfüllend. Jesus ruft uns, zu so einer Art zu leben, weil er das Beste für uns will. Und er sagt heute Abend zu dir persönlich, komm und lass uns bauen. Lass uns bauen, aber Jesus baut keine Mauern. Jesus baut eine Gruppe von Menschen auf, die er sein Volk nennt. Eine Gruppe von Menschen, die Gott lieben, die ihre Mitmenschen lieben und die in Frieden zusammenleben. Dieses Projekt, das Jesus gestartet hat, das wird im Neuen Testament oft mit einem Bauwerk verglichen. So wie diese Mauer hier bei Nehemia in Epheser 2 oder in 1. Korinther 3, das könnt ihr zu Hause nachlesen, werden wir als heiliger Tempel bezeichnet. Als Tempel, der von Gott gebaut wird. Und in einer anderen Stelle, die ich jetzt gleich vorlesen will, benutzt Petrus das Bild von einem Haus. Und er hat hier eine Einladung für uns alle. Er sagt, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das Bild, das hier benutzt wird, ist, wir sind die Steine. Und aus uns baut Jesus dieses Haus. Und der Petrus fordert uns auf, lasst euch als lebendige Steine einfügen. Wir sind diese Mauer, die gebaut wird. Die von Gott gebaut wird und die von seinem Geist erfüllt ist. Und Gott lädt dich heute Abend ein, komm, lass uns gemeinsam dieses Haus bauen. Ich möchte, dass wir aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich habe noch ein paar Gedanken zum Schluss. Und zwar, Jesus ruft uns heute Abend als erstes in eine Freundschaft mit ihm. Er ruft uns, ein Freund von ihm zu werden. Unsere Beziehung zu ihm wieder dorthin bringen, wozu er sie geschaffen hat. Dass wir gemeinsam mit Gott als Freunde zusammenarbeiten. Das ist sein Wunsch für dein Leben, dass du sein Freund wirst. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, ich bezeichne euch nicht mehr als Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde. Und du kannst heute Abend ein Freund von Jesus werden. du kannst so ein lebendiger Stein werden, der ein Teil von diesem großen Bauwerk ist, das ein Bild für eine Gruppe von Menschen ist, die von Gott zusammengeführt sind und vom Heiligen Geist erfüllt sind. Du kannst ein Teil davon werden, aber Jesus ruft dich auch, mit ihm zusammenzuarbeiten und andere Menschen da reinzurufen, auch ein Teil von dieser Mauer zu werden. Teil von dieser Gruppe von Menschen, die unter seiner Herrschaft lebt und die durch Jesus ein erfülltes und volles Leben findet. Wenn du heute Abend sagst, okay, ich möchte Teil dieses Bauwerks werden, ich möchte Teil von dieser Gruppe Menschen sein, die Jesus baut, dann kannst du die Entscheidung heute treffen. Du kannst heute Abend mit Jesus reden und ihm sagen, ich möchte dein Freund sein und ich möchte Teil von dem sein, was du machst. Jesus sagt uns, er ruft uns auf, kehrt um und glaubt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das bedeutet, hör auf, so zu leben, wie du bis jetzt gelebt hast. Leg deine Vorstellung ab vom guten Leben und nimm das an, was Jesus für dich hat. Und vertrau darauf, dass er alle Fehler aus deiner Vergangenheit löst. Dass er dafür bezahlt hat, indem er gestorben ist. Du kannst heute Abend genau das erleben. Wenn du Jesus aber schon kennst und du merkst, okay, ich lebe noch für mich selbst und ich habe Menschen übersehen. Ich habe mich nicht um Menschen gekümmert. Dann lass dich zu einer neuen Art von Mensch formen vom Heiligen Geist. Gottes Wunsch ist, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Es schreibt hier Petrus, dass wir dieses Haus sind, das von Gott gebaut wird und das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und lass dich von Gott erfüllen und zu einem Menschen machen, der andere unterstützt, Teil von Gottes Volk zu werden. Indem du anderen Menschen unterstützt, in diesen Prozess zu gehen, mit Jesus zu leben. Ich habe es auch auf dem Herzen, die Möglichkeit zu geben, dass du für die Erfüllung im Heiligen Geist betest. Dass du dich öffnest und sagst, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Erfüll mich und gib mir Kraft, dass ich dein Zeuge sein kann. Und fokussiere dich nicht auf irgendein äußeres Zeichen, fokussiere dich auf Gott und öffne dich für das, was er hat. Du kannst nach vorne kommen, egal welche der Dinge auf dich zutreffen, und du kannst dir eine Zeit im Gebet nehmen. Und wir werden hier sein und wir werden für dich beten. Wir werden dich unterstützen, wenn du Gebet brauchst. Aber nimm heute Abend dir Zeit, um dich von Gott füllen zu lassen. Nimm dir Zeit, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Und lass dir auch zeigen, wo du vielleicht einen Streit lösen musst oder einen Konflikt, der in deinem Leben da ist. Jesus, ich danke dir für die Bibel, die du uns gegeben hast. Ich danke dir für diese Geschichte von Nehemia, durch die du uns so viel beibringen willst. Und ich danke dir für jeden, der heute Abend hier ist, der sich eine Begegnung mit dir wünscht. Ich bete, dass du heute Abend jedem begegnest, der offen für dich ist. Ich danke dir, dass wir dir am wichtigsten sind und dass du deshalb Mensch geworden bist, weil wir dir wichtig sind. Und wir wollen diese gleiche Priorität übernehmen, dass Menschen uns am wichtigsten sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Abend dich zeigst, dass du dich manifestierst, dass wir alle erfüllt werden mit dir, mit deiner Kraft. Heiliger Geist, begegne uns. Zeig uns, dass du in unser Leben kommen willst. Und zeig uns auch Hindernisse, wo wir dich raushalten. Und ich danke dir, dass du, Jesus, in deinem Wort sagst, dass wer dich um deinen Geist bittet, dem wirst du keine Schlange geben, dem wirst du nichts Böses geben. Und das nehmen wir heute Abend in Anspruch im Glauben. Wir glauben, dass du uns deinen Geist gibst, wenn wir darum bitten. Wir wollen uns als junge Generation für dich öffnen. Wir wollen eine Generation sein, die voll ist mit deinem Geist, die von dir zusammengefügt wird als Gruppe von Menschen, die nach deinen Werten lebt und die von deinem Geist geleitet ist. Und ich bete, dass heute Abend so ein Abend der Entscheidung ist, wo Menschen erkennen, dass es nichts Schöneres gibt, als mit dir zu leben. Dass es das Allerschönste ist, in der Freundschaft mit dir zu sein und diese Einladung anzunehmen und jede Vorstellung, die wir vom Leben hatten, die unser Leben aber nur zur Hölle gemacht haben, hinter uns zu lassen. Wir lieben dich, Jesus, und wir wollen dir heute Abend begegnen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.